Herzlich willkommen bei Land, Technik, Leben, dem Wüstenberg-Podcast. Hier geht es um Menschen, Technik, Innovation und natürlich Landwirtschaft.
Es ist eine Produktion der Firma Wüstenberg und mit ganzem Herzen für euch am Start.
Auf geht's.
Auf geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Wüstenberg-Podcast Land, Technik, Leben. Heute zu Gast der Geschäftsführer der Wüstenberg-Gruppe und mein lieber Vater Holger Wüstenberg. Moin.
Moin, Mommel.
Ich habe ein Déjà-vu.
Na?
Das ist nicht lange her, da saßen wir hier und haben einen Rückblick gegeben auf das Jahr 2025.
Da hast du recht.
Und heute wollen wir mal über das Thema Generationswechsel im Allgemeinen sprechen, um das Thema Nachfolge im Unternehmen und da spannende Einblicke gewähren. Und das Thema ist ja auf jeden Fall wichtiger denn je, dass man die Nachfolge sichert und regelt, dass der Mittelstand weiter erhalten bleibt. Ganz, ganz wichtig bei uns. 2025 war für uns ein ganz wichtiges Jahr, 100 Jahre. Das zeigt, wie lange wir am Markt sind und die Nachfolgen anscheinbar dann ja gelöst haben und gut geregelt haben. Und wenn man über Generationswechsel bei uns spricht, dann kommt man natürlich auch an die Generation Heinz und Ute Wüstenberg nicht vorbei. Wenn du vielleicht Einblicke gewähren kannst über die Entwicklung unseres Unternehmens und wie hast du die beiden erlebt? Wie haben die das Unternehmen geprägt zu der Zeit?
Oh, das ist eine gute Frage, Momme. Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann kann man natürlich mal jetzt hier ein bisschen ausholen. Nein, das war ja eine ganz andere Zeit, als meine Eltern oder deine Großeltern den Betrieb von meinem Opa damals übernommen haben. Das war in den 50er Jahren, das kann man sich gar nicht mehr heute vorstellen, wie das damals ausgesehen hat. Aber es war eben halt so, die beiden haben an einem Strang gezogen und haben Gas gegeben und haben natürlich davon profitiert, dass die Industrialisierung in der Landwirtschaft nachher in den 60er und 70er Jahren begann. Und davon haben sie natürlich schon geschöpft. Es war aber eine kleine Firma und der Sprung für die beiden war 1970, als die Deutz-Fahr Vertragshändler wurden. Und dann begann im Grunde genommen die Entwicklung unserer Firma. Vorher war das ja eine kleine Schmiede, wenn man so will, mit der Übernahme des Vertriebsgebietes für Deutz-Fahr in weiten Teilen nördlich von Schleswig-Holstein kam dann der Erfolg und dann begann die Weiterentwicklung. Ich kann mich noch gut dran entsinnen, 1976, als mein Vater den Betrieb hier in Niebel gekauft hat. Das hat schon schlaflose Nächte gekostet, also auch in erster Linie für ihn. Deine Oma, meine Mutter war nicht so amused, wie man so schön sagt, dass er jetzt diesen Schritt nach Niebel geht, weil sie wusste, dann wird er noch mehr arbeiten und sie hatte schon auch ein bisschen Angst vor dieser Entwicklung, immer größer zu werden.
Wie groß war der Betrieb zu der damaligen Zeit in Böhm?
Wie groß war der Betrieb? Ich kann das jetzt gar nicht ganz genau in einer Zahl fassen, aber ich denke irgendwo 20, 25 Personen, schätze ich so. Ja.
Also noch sehr in den Anfängen.
Aber Opa hatte ja damals auch schon dementsprechend investiert, hatte Werkstätten gebaut, ständig gewachsen auch in Böhm. Aber 1976, dieser Betrieb hier in Niebel, den damals Hemsen gebaut hat, zu der damaligen Zeit 1970 sehr groß gebaut. Und dieser Betrieb wurde ja von Deutz-Fahr direkt hier geleitet. Die haben ja den ganzen Export nach Skandinavien von Niebel aus ausgeführt, also Dänemark, Schweden, Norwegen und so weiter. Und das war gebäudemäßig und so weiter, war das schon, ein größerer Standort. Und dein Opa war zu der Zeit 45 Jahre jung und das war schon eine Entscheidung, aber er hatte Lust dazu und du weißt ja, wie Opa tickt, ne? Das war ein Unternehmer durch und durch und deswegen hat er diese Chance und diese Herausforderung angenommen. Und dann ging das ja immer weiter. Dann 1982, wir sprachen gestern darüber, als dann der Standort in Husum dazugekommen ist. Das war für deinen Opa eine ganz logische Konsequenz, weil Husum lag zwischen Böhm und Nibel. Und da durfte ihn nun keiner dazwischen kommen, weil wir Vertragsgebiete von Deutz Fahr bekommen haben. Und insofern war das für ihn ganz klar, dass er diesen Betrieb oder wir diesen Betrieb, er hat mich da ja mit einbezogen, da war ich 21 und ich habe nur persönlich gedacht, wo geht die Reise bloß noch hin? Schon wieder einen Betrieb übernehmen und das in solchen Schritten, ne? 1970, dann 76, dann 82.
76 warst du dann 17, wenn ich...
Ungefähr? 16, 17,
16, ja, 17, ja, so.
Genau.
Auch sehr jung.
Sehr jung.
So und Wachstumsschritt.
Und ja, war für mich, ich habe auch gedacht, Mensch, was macht er da und was will er? Und Mensch, und wir werden so groß und dann diese Entfernung und alles, das kannst du als 16, 17-Jähriger ja noch gar nicht überblicken.
Nee.
Obwohl ich zu der Zeit schon irgendwo wusste, dass er... Ja, dass er schon erwartet hat, dass ich in die Firma einsteige und irgendwann vielleicht auch die Firma übernehme. Das war eigentlich unausgesprochen, aber gefühlt war es so.
Ja.
So, und
Also wir gehen ein bisschen chronologisch durch. Wir wollen erst ein bisschen über Heinz und Ute sprechen, dann wollen wir ein bisschen über dich sprechen. Dann kommen wir dann auf meine Person, also die Generation. Also August war die erste Generation. Dann Heinz die zweite Generation, du die dritte Generation und genau. Ich bin die vierte Generation.
Richtig.
Wie war denn Opa als Unternehmer? Was hat ihn ausgemacht, wenn du da vielleicht mal zurückblickst? Was hat dich geprägt, seine Art und Weise?
Ja, Opa war ein Unternehmer, Vollblutunternehmer durch und durch. Sehr akribisch, aber auch sehr autoritär. Das war zu dieser Zeit so. Das war ein autoritärer Führungsstil. Er hat viel von seinen Mitarbeitern abverlangt, von sich selber natürlich aber auch. Und
wie sah denn so ein Tag bei ihm aus?
Ja, wie sah ein Tag bei ihm aus? Ja, man steht morgens auf, ne, und frühstückt und dann geht man zur Firma.
Aber er war nicht der Frühaufsteher.
Nein, er war nicht der Frühaufsteher, er war ein Abendmensch. Und er hat mittags, soweit ich weiß, ja doch, hat er immer eine kleine Mittagsstunde gehalten, um seinen Akku aufzutanken. Aber er war eben ein Abendmensch und das war ihm auch egal, ob es 19 oder 20 oder 21 Uhr, wenn er seine Verkäufer oder was er sich irgendwie angerufen hat, das war ihm egal. Da hat er auch keine Rücksicht drauf genommen.
Ja.
Es
gibt die Geschichten, dass er auch, wenn er in Mecklenburg dann unterwegs war, auch mal ein Feldbett aufgeklappt hat in der Firma und hat da dann mal die Mittagsstunde gemacht. Das habe ich mal.
Nee, das ist richtig. Ich meine, wir waren jetzt ja noch nicht in Mecklenburg, deswegen eher in Schleswig-Holstein.
Ja, genau.
Aber die Mittagsstunde war ihm heilig.
Ja,
er war ein Abendmensch. Ne? Aber er hat auch im Grunde genommen auch mal 7 Tage die Woche gearbeitet. Das war sein Leben. Mhm. Er hatte so jetzt keine Hobbys oder irgendwas und die Firma, das war sein Zuhause.
Sein Ein und Alles, ja.
Sein Ein und Alles, genau.
Mhm.
Und sein autoritärer Führungsstil war natürlich zum Teil sehr grenzwertig. Das hat was mit seiner biografischen Geschichte zu tun. Ich weiß nicht, ob man das hier nochmal erwähnen soll, aber er ist ja als junger Mensch, wie soll ich das sagen, er war sehr intelligent und deswegen ist er aufs Gymnasium nach Husum gekommen und von dort ist er auf die NAPOLA gekommen, das war damals die Nationalpolitische Anstalt, das war die Elitejugend von Hitler. Mein Vater ist ja 1931 geboren und er ist im Grunde genommen mit 9 oder 10 Jahren von zu Hause weggekommen, war dann die ganze Zeit in Plön und in Plön, ich hatte ja gesagt, Elitejugend von Hitler, Das heißt, sie sind gedrillt worden. So nenne ich das immer.
Massiven Druck
in dem Alter. Ja, nee, die sind gedrillt worden. Die mussten morgens früh aufstehen, die haben Frühsport gemacht, die gingen zur Schule, haben Schularbeiten gemacht, dann wieder
wie
Sport.
Alt? 13 oder
nee, wie? Nein, also der Krieg war von 39 bis 45 Moment und er ist Baujahr 31 und er ist im Grunde genommen mit 9 Jahren oder 10 Jahren ist er da hingekommen. Mhm. So und ich habe ja einige seiner damaligen Schulkameraden habe ich kennenlernen dürfen und die sind alle mega erfolgreich gewesen. Das war einfach, wie soll das sagen, das war die Spitze. So und er hat das große Glück gehabt, dass der Krieg 1945 beendet wurde, weil wenn er jetzt 17, 18 gewesen wäre, die 17, 18-Jährigen sind zum Teil noch in den Krieg gegangen und auch nicht wiedergekommen. Also und dann kam er nach Hause mit 15 Jahren und dann hat sein Vater gesagt, er soll die Schule in Böhm, also er soll einen Abschluss machen und dann hat sein Vater zu ihm gesagt, er soll Hufschmied lernen. Also er hat quasi den Weg für meinen Vater, für deinen Opa vorgegeben. Ne, das hat er einfach erwartet zu der Zeit, das war nach Kriegsende und dann hat dein Vater Hufschmied gelernt und wenn das alles anders gekommen wäre, denke ich, dann wäre er auch nicht nach Böhm zurückgekommen und hätte die Schmiede da übernommen. Mhm. Aber er hat eben einfach gesehen, die Schmiede, das kann es nicht gewesen sein, also da muss jetzt was passieren und dann hat er Gas gegeben. Und er hat zum Glück mit meiner Mutter, mit deiner gut aussehenden Oma, hat er das große Glück gehabt, dass die gute Seele des Betriebes war und sie viele Dinge aufgefangen hat, die er durch seinen autoritären Führungsstil gemacht hat. Das hat sie eben durch ihre freundliche Art und so weiter, hat sie das kompensiert und aufgehoben. Mhm. Deswegen, sie war immer die gute Seele des Betriebes und sie hat deswegen auch maßgeblichen Erfolg oder Anteil am Erfolg unserer Firma. Das hat sie. Auch wenn sie eher im Hintergrund vielleicht war.
Ja.
So ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Deswegen kann man auch Opa viele Dinge, wenn man seine biografische Geschichte weiß, dann weiß man ja auch, warum er so war. Wenn du da reinfühlst, wenn du als 10-Jähriger oder 9-Jähriger oder 10-Jähriger Junge von zu Hause wegkommst die sind nicht so oft zu Hause gewesen. Die sind vielleicht, was weiß ich, alle 6 Wochen mal, wenn überhaupt, nach Hause gekommen. Also das heißt, also man hat kein Familienleben kennengelernt, keine Mutterliebe bekommen und so weiter. Ja. Das hat er nicht.
Kein behütetes Haus so gesehen und also sehr hart.
Ja.
Die haben schon eine Uniform getragen in dem Alter.
Die sahen einheitlich aus. Die sahen mit Sicherheit einheitlich aus und so weiter. Deswegen, wenn man das weiß, dann kann man auch vieles verstehen, warum es so ist. Ja. Deswegen kann ich ihm auch gar keinen Vorwurf machen für viele Dinge, so wie er war, sondern jeder Mensch von uns ist ja geprägt durch seine Vergangenheit, durch seine Erziehung und. Natürlich kannst du, wenn du älter bist, auch mal kritisch zurückblicken und auch vielleicht ein bisschen an deiner Persönlichkeit oder an Dingen arbeiten, das kannst du. Mhm. Das war aber früher nicht der Fall. Da gab es sowas noch nicht und dann war das eben so. Ne?
Mhm. Ja.
Aber als Unternehmer, und da kannst du deutschlandweit kannst du mit Händlern sprechen, also die kennen Heinz Büssenberg und er war schon eine markante Persönlichkeit.
Ja.
Das war er.
Ja, also, wir könnten ja auch Geschichten auspacken. Viele Mitarbeiter können bei uns Geschichten auspacken. Rasanter Fahrstil war auch bei ihm immer, der hat den Bleifuß, also der hat immer Gas gegeben, ich weiß ja auch, ich bin einmal mitgefahren, da habe ich wirklich gedacht, oben Himmels Willen, also da hatte ich schon ein bisschen Angst. Also,
ja, Autofahren, das war vielleicht auch ein bisschen Hobby von ihm,
ja.
Ich musste so schmunzeln, also früher, dann hatte er ja solche Mercedes, das waren 380 SE, aber hinten stand 280 SE drauf und jeder wusste, da ist eine größere Maschine drin, aber er hat 280 SE an das Statement raufgeklebt.
Aber der hat ja auch Sachen gebracht, das hat ein Mitarbeiter erzählt, oder das Beispiel mit Gunther. Gunther ist gefahren, Opa saß auf dem Beifahrersitz und hat die Lehne nach hinten geklappt, Augenklappe rauf, ich weiß nicht, ob die nach Polen gefahren sind oder nach Mecklenburg. Mhm. Und er hat die Augen zugemacht. Und dann, wenn man sich das bildlich vorstellt, dann kam die Lehne langsam hochgefahren. Ich glaube, war sogar schon elektrisch. Augenklappe ging hoch und dann sagte sagt der Opa, Herr Lange, haben wir was mit dem Motor? Also er ist dann scheinbar viel zu langsam gefahren.
Ja, ja.
Und das war dann so ein bisschen sein Lebensstil, ne? Sehr rasant. Ja, aber auch, dass er Autounfälle hatte, dann hat er nichts erzählt zu Hause und dann kam der LKW, das Auto komplett Schrott wurde abgeholt auf dem LKW und dann von Mecklenburg sollte das nach Birm gefahren werden, aber der LKW-Fahrer hat es nicht zur Firma gebracht, sondern nach Hause vor die Tür und Oma Ute kam aus der Tür und hat gedacht, ach du Scheiße, mein Mann ist tot. Also das war ja nicht witzig.
Nee,
das war nicht witzig. Der hat auch Sachen gebracht, also die Kommunikation damals war ja noch nicht so wie heute und da war er schon manchmal ein bisschen hart unterwegs. Ja, er wurde dann sehr geprägt eben auf seinem Weg. Er hat uns geprägt, er hat dich geprägt, mich hat er natürlich auch schon geprägt. Vielleicht kannst du da nochmal Einblicke geben, also was hat er dir mitgegeben auf dem Weg?
Er hat mir viele, viele Sachen beigebracht. Die Art und Weise manchmal, wie er mir das beigebracht hat, da lässt sich drüber streiten, ob das immer der richtige Weg ist. Aber er hat schon mir beigebracht, also die Menschen, das habe ich dir ja auch immer gesagt, mal auf Augenhöhe abzuholen, nicht mein Mann ist was Besseres oder so, immer eine Bodenhaftung zu haben. Dass man nicht verzagen darf und er hat so viele Sprüche auch gebracht, also so Hindernisse sind dazu da, sie zu überwinden, nicht vor ihnen zu kapitulieren oder was weiß ich, dass man mutig ist, dass man Vertrauen hat, dass man sich dann letztendlich irgendwo durchsetzt, ne? Mhm. Und er hat mir natürlich rechnen, hat er mir beigebracht. Das ist ja, das geht ja runter bis zu den Enkelkindern, also nein, wenn wir im Auto saßen, also das gab keine Autofahrt, wo wir nicht gerechnet haben. Immer Kopf rechnen. Aber das hat mir dementsprechend auch geholfen. Also Mathe, das läuft.
Ja. Kann man sagen, ob es irgendwie Prinzipien, Haltung, Werte gibt, die das Unternehmen bis heute prägen, durch seine oder durch die Art der beiden?
Ja, wenn wir dieses Jahr wieder 35 Jubilare haben, also ein Jubilar ist man bei uns ab 10 Jahre und wenn man bedenkt, wir haben dieses Jahr wieder jemanden, der 45 Jahre bei uns in der Firma ist, wir haben mehrere, die 40 Jahre in der Firma sind, die sind ja auch noch in der Zeit da gewesen oder angefangen, als Oma und Opa da waren.
Ja.
So, und es muss denen ja bei uns gefallen, sonst wären sie nicht so lange bei uns. Und ich glaube, das ist denen natürlich auch immer wichtig gewesen, vor allen Dingen deiner Oma auch, ein gutes Betriebsklima, dass die Menschen sich wohlfühlen. So, und das war deinem Vater auch wichtig, deinem Opa auch wichtig. Und es war auch so, wenn er mal jemanden zusammengebügelt hat, 2 Stunden später war das vergessen. Ne? Also das war nicht so, dass er nachtragend war, sondern dann ging es weiter. Aber das musste dann eben dann vielleicht einfach mal raus. Ne? Mhm. So, und unser Leitspruch ist ja bei uns in guten Händen. Und das umfasst ja so viel. Das kannst du ja in ganz, ganz viele verschiedene Pakete packen. Und was wir anstreben, ist natürlich, dass der Kunde sich bei uns wohlfühlt, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen. Und ich glaube, das weiß man ja selber, wenn die Stimmung gut ist und so weiter, dann laufen viele Dinge von ganz alleine.
Ja, absolut. Man kann auch sagen, also wenn ich über ihn spreche, er hat gelehrt, ganz klar Verzicht. Also ich wusste immer, wenn das Telefon klingelte und das hieß Opa ist dran, ui, dann hat sich schon mal der Magen umgedreht. Ich wusste, okay, da kommt immer was. Also immer, wenn der Anruf kam, wusste ich, da folgt eine Handlung, irgendwas passiert, irgendeine Reise. Meistens war es Polen und auch sehr spontan, nächsten Tag ab in einen kleinen Flieger. Und dann ging das nach Polen und eigentlich sollte ich zu einem Fußballcamp oder hatte er andere Sachen geplant, die mussten dann abgesagt werden. Also da hat er auch in den jungen Jahren Verzicht schon so ein bisschen gefordert, ne, von so einem jungen Menschen. Aber trotzdem waren die Fahrten dann, habe ich positiv in Erinnerung. Also die habe ich nicht negativ in Erinnerung. Das waren natürlich immer spannende Unternehmungen, die wir irgendwie gemacht haben. Ne? Ja, und so wurde man sicherlich auch ein bisschen in die Landwirtschaft und Landtechnik geprägt. Mhm. Ja, wenn wir vielleicht nochmal über dich reden, wie bist du in das Unternehmen hineingewachsen? Du hast das gerade eben schon erzählt, auch mit Nibel, ist aber ein guter Übergang dazu. Also du warst relativ jung, 16, 17, als das mit Nibel kam, 21, als es mit Husum kam. Wie war dein Werdegang? Was hast du gemacht und wann bist du in die Firma gekommen?
Ich durfte dann natürlich auch eine Ausbildung machen als Landmaschinenmechaniker, so nannte sich das damals. Das wollte dein Opa natürlich auch ganz gerne. Das hatte aber nicht unbedingt den Hintergrund, dass ich technische Fähigkeiten erwerbe, sondern eher, dass ich Lehrling bin, dass ich Azubi bin.
Einmal ganz
unten und dass starten. Ich ganz unten in der Kette bin.
Ja.
Ne? Und das ist ja wichtig. Das habe ich auch immer zu dir gesagt, man muss aufpassen, man darf nicht abheben. Nur wenn man natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ne, man hat jetzt so eine Firma, man ist auch verantwortlich für die Firma, aber das macht einen natürlich auch total stolz. Aber als Lehrling zu sein und ich habe ja damals bei Dormann und Koblin in Schönberg gelernt, und da war ich eben das unterste Glied in der Kette. Und mit allem drum und dran und wir sprechen heute über Mobbing oder wie auch immer, das gab es damals auch schon. Und ich bin auch von einigen Gesellen, also die haben mich da ganz schön an die Kante genommen. Aber da muss man dann durch, ne? Das ist so. Und trotzdem war das eine schöne Zeit. Ich habe tolle Kameraden gehabt oder Auszubildende, mit denen ich da zusammen gelernt habe. Und das war eine schöne Zeit. Waren nur 2,5 Jahre, ich hatte eine verkürzte Lehrzeit. Aber es war gut, eben auch Lehrling zu sein. Mhm. So, und dann habe ich ja BWL studiert an der Wirtschaftsakademie in Kiel, habe in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet. Und was ich wollte unbedingt nach Amerika. Und dein Opa hat immer zu mir gesagt, das machst du sowieso nicht. Und das hat mich ja natürlich noch mehr angestichelt. Und insofern habe ich das alles dann selber organisiert, bin dann ja nach Amerika gegangen, 1984 und bin 1985 zurückgekommen.
84, das heißt
24.
25.
24.
Ja, ja.
24. Da ich ja November Geburtstag habe, ist das meistens. Also 24 war ich und bin mit 25 dann zurückgekommen und habe dann 2 Jahre in Böhm damals den Hausverkauf quasi gemacht. Ich hatte das große Glück, dass
was hast du in Amerika gemacht? Da bist du nicht nur mit dem Van durch die Gegend gefahren, hast Spaß gehabt.
Ja, wird das auch. Aber nein, in Amerika, ich hatte Kontakte zu Deutz aufgenommen, weil wir ja Deutz-Händler sind. Und Deutz hatte auch eine Organisation in Amerika. Und
das hast
dann,
du selber geregelt dann?
Und dann, das habe ich alles selber geregelt. Und es gab damals einen Herrn Kaplan, der war Geschäftsführer damals in Atlanta, Georgia. Und dann bin ich nach Amerika geflogen und ich hatte mir natürlich Geld dementsprechend zusammengespart habe da aber gar nicht so drüber nachgedacht, wie das dann alles so laufen würde. Und er hat mich dann am Flughafen abgeholt und dann habe ich bei Deutz in der Marketingabteilung gearbeitet. Aber die meiste Zeit habe ich dann irgendwo in Motels oder so übernachtet. Das hat natürlich viel Geld gekostet und da hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht. Bevor ich dann, ich bin also am 1. Februar oder so, bin ich glaube ich rübergeflogen nach Amerika und ab 1. April habe ich dann bei einem der größten Case-Center in Amerika, in Wisconsin, bei Service Motor Company, habe ich dann gearbeitet hatte dann auch eine eigene Wohnung in Appleton. In Wisconsin und so weiter. Und tolle Zeit, aber da will ich jetzt nicht ausholen, da könnte ich ja stundenlang drüber erzählen. Auf jeden Fall habe ich Erfahrung gesammelt in einem fremden Land, habe meine Englischkenntnisse dementsprechend aufbessern können, habe viel auch von den Amerikanern gelernt. Dann bin ich irgendwann nochmal wieder zurück nach Atlanta gegangen, hab dann dort auch eine Anstellung bekommen bei Deutz, also in der Marketingabteilung. Als ich rübergeflogen bin, war ich ja nur ein Praktikant. Dafür habe ich ja kein Geld bekommen. Und das Problem ist, ich wollte ja unbedingt, bevor ich wieder zurück nach Deutschland fahre oder fliege, wollte ich natürlich noch mal ein bisschen Urlaub machen und Amerika erkunden. Gesagt, getan. Und dann habe ich neue Audi-Autos in Amerika verkauft und habe mir dadurch ein bisschen Geld erarbeitet. Also ich weiß noch ganz genau, als ich den ersten Audi 5000, so hieß er damals, in Deutschland Audi 100 und ich hatte einen guten Bekannten in Schleswig, Wille, der VW- und Audi-Händler war und der hat mir dann ein Audi besorgt in amerikanischer Ausstattung. Das war nämlich das Entscheidende, der musste amerikanische Ausstattung haben. Und durch den Wechselkurs habe ich so einen hohen Gewinn gemacht, das war irre. Und dann habe ich mir einen alten Chevy Van gekauft für $3,600, weiß ich noch ganz genau. Und dann bin ich 3 Monate durch Amerika gefahren und habe viel Spaß gehabt, Amerika kennengelernt und ja, und dann bin ich nach Deutschland zurückgeflogen.
Dann Hausverkauf
in Birmingham. Und dann, genau, wir hatten einen damaligen Mitarbeiter, der sich selbstständig gemacht hat und mein Vater sagte dann zu mir, also ich sollte jetzt hier den Hausverkauf übernehmen und mir schlotterten die Knie, weil ich im Grunde genommen nicht viel Ahnung hatte und habe dann so gedacht, Mensch, wenn die jetzt kommen und wollen Güllewagen kaufen, ich weiß gar nicht, wie ich das verargumentieren soll. Aber ich hatte das große Glück, dass Ehrenfried Sass, den ich sehr, sehr schätze, den hatte ich dann als Mentor 2 Jahre und das hat viel Spaß gebracht und ja, und dann hat mein Vater mich nach Niebel geschickt und meinte dann 1987, ich sollte den Standort übernehmen und da bin ich ihm also heute noch dankbar für, dass er das gemacht hat, war natürlich auch ein bisschen am Anfang Grummeln im Bauch und denkst auch, Mensch, ich war 27, jetzt hier so diesen Standort in Niebel zu übernehmen. Da waren eben auch viele alteingesessene Mitarbeiter und auch dementsprechend älter. Aber es hat unheimlich viel Spaß gebracht und ich hatte immer erwartet, dass er jetzt, was weiß ich, einmal die Woche kommt und mich kontrolliert, aber er kam nicht. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr gut und so konnte ich mich entwickeln und entfalten. Und wir stehen ja im Moment kurz davor, dass wir eine Wiederholung haben. Hm. So, ja. Und du bist vor 4 Jahren ins Unternehmen eingestiegen und du bist 3 Jahre in Mecklenburg gewesen, was ich sehr, sehr gut und auch wichtig fand, weil wir sind eine Gruppe mittlerweile und mit 10 Standorten und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und jeder Standort ist wichtig, jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin ist wichtig, die Kunden sind wichtig und insofern eine Chance zu haben, dann auch dieses Gebiet kennenzulernen, Kunden kennenzulernen.
Ja, absolut.
Und das hatte ja auch unheimlich viel Spaß gebracht. So, und jetzt bist du 1 Jahr in Niebel und hast eine kleine Familie gegründet und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir die Wiederholung, weil ich ja gesagt habe zu dir, ich werde mich jetzt auch hier räumlich in Niebel zurückziehen, weil ich weiß, wie schön das ist, wenn man auch ganz alleine eine Verantwortung hat für einen Standort. Du wirst ja in Zukunft, du hast ja die Verantwortung nachher für alle Standorte, die ich jetzt ja auch habe, aber das geht natürlich nur, wenn man dementsprechend gute Geschäftsführer, Verkaufsleiter und so weiter im Team hat. Ne?
Aber genau richtig, wie du sagst, also im Hinblick auf Nachfolge, Generationswechsel, war das ja ein toller Schritt von Opa, zu sagen, du kriegst jetzt in so einem jungen Alter direkt einen Standort zugewiesen und du hast immer gewartet, bis er kommt, weil du vielleicht auch gedacht hast, du wärst noch nicht so weit oder man ist ja ein bisschen unsicher, relativ jung und das ist ja eigentlich sehr, sehr klar und mit sehr viel Vertrauen dann dem Junior einen ganzen Standort übergeben und das hast du auch für dich mitgenommen in unserer Nachfolge und Generationswechsel. Dass ich dann eben auch gestartet bin in einer Region, wo wir vielleicht auch nicht so jeden Tag uns gesehen haben oder ja an denselben Themen gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schritt, wenn man ins Unternehmen reinwächst, dass man so ein bisschen seinen eigenen Bereich hat, wo man sie vielleicht nicht so schnell in die Quere kommt. Gerade auch mit Mitarbeitern, die dann genau wissen, okay, wer ist jetzt überhaupt für mich verantwortlich, zuständig, zu wem gehe ich? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema im Hinblick auf Nachfolge, dass man das klar regelt, wer was macht. Und wenn wir das vielleicht überleiten, also bei mir war es ja so, dass ich ein triales Studium gemacht habe, war auch im Ausland, ich war in Australien 10 Monate habe da genauso wie Amerika, ich weiß noch, dass du eigentlich auch gerne wolltest, dass ich nach Amerika gehe, aber da hatte ich mich gewehrt und irgendwie war Australien ganz, ganz cool und oder war zu der Zeit in aller Munde und das habe ich dann gemacht 2014. Bin 2015 zur Krone gegangen, nach Spelle ins Emsland, habe da dann ja Industriekaufmann gelernt, habe nicht den Land- und Baumaschinenmechatroniker, also nicht die technische Schiene gelernt, aber das war ja auch von dir ja auch ein Stück weit mitberaten. Da sagtest du ja auch, der muss kaufmännisch was lernen und nicht unbedingt technisch, weil das in Zukunft wichtiger wird, natürlich kaufmännisch das Ganze zu überblicken.
Es wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Und wenn das nach Opa gegangen wäre, ja, dann hätte er das auf jeden Fall gewünscht. Aber wir haben heute eine andere Zeit, wir haben eine andere Größenordnung. Und ich glaube, man braucht Verständnis, also auch für die Werkstatt etc. und. Aber eine ganze Lehre noch zu machen. Ich glaube, der Weg, den wir ja gemeinsam dann besprochen haben, auch mit dem trialen Studium in Heide, fand ich genial. Und
genau, das waren dann 4 Jahre, 2 Jahre Industriekaufmann, 2 Jahre auch Bachelor studiert, danach noch einen Master gemacht und bin danach relativ schnell ins Unternehmen reingekommen, weil ich motiviert war. Ich hatte Lust, ich wollte nicht noch irgendwie warten und nochmal woanders hin. Ich hatte ja dann auch nochmal ein Praktikum gemacht, auch bei einem großen Händler, auch im Emsland. Und bin dann 21 nach Mecklenburg gezogen und da 3 Jahre Erfahrung gesammelt. Tolle Erfahrung gesammelt, eine sehr gute Basis geschaffen, nachher letztendlich ja auch die Gesamtverantwortung zu übernehmen und auch zu verstehen, ja, dass Mecklenburg ein bisschen anders natürlich landwirtschaftlich geprägt ist als jetzt Schleswig-Holstein.
Auf jeden Fall. Und
ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass man da Verständnis für hat. Aber du hast auch Mecklenburg gelebt, du bist auch regelmäßig alle 2 Wochen, 3 Wochen rübergefahren, also hast das auch lang genug gemacht. Und jetzt stehen wir so ein bisschen an dem Punkt, dass du den Weg freimachst. Das ist natürlich anders, als jemanden irgendwo hinzuschicken. Da muss man nicht selber den Weg freimachen. Und das ist natürlich auch ein großer Schritt, der vielleicht nicht ganz leicht fällt, weil das eben ja hier auch der Standort ist, den du aufgebaut hast und geprägt hast für über viele, viele Jahre.
Aber ich weiß ja, dass der in gute Hände kommt. Ja,
genau. Und du bist ja auch jederzeit herzlich willkommen.
Genau. Ja, das ist eben einfach eine Veränderung und ich fühle mich ja immer noch fit und natürlich, die Firma bedeutet mir auch unheimlich viel. Meine Bade sagt natürlich immer so, das ist deine Familie und ich habe immer gesagt, nee, die Familie, das ist unsere Familie und die Firma ist meine zweite Familie, aber sie hat natürlich nicht ganz Unrecht. Wenn man dieses Unternehmen so lebt, wie wir das leben, dann ist das wie eine Familie und ist egal, ob ich in Börn bin, in Husum oder in Bützow oder in Dedlow, ist vollkommen egal, wenn man da hinkommt. Wir haben überall tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es bringt einfach nur Spaß. Es ist familiär, das ist ja unser ganz großer Vorteil gegenüber vielen anderen Firmen, weil wir ein Familienunternehmen sind und das ist einfach anders. Ein Familienunternehmen ist anders und das finde ich ist ganz wichtig und das sollten wir auf jeden Fall auch beibehalten. Und ich natürlich mache mir auch Gedanken über die Zukunft. Du hast es ja sogar mal in deiner Arbeit mal alles niedergeschrieben und so weiter. Das ist nicht einfach in den Firmen diesen Generationswechsel hinzubekommen, die Nachfolge zu regeln. Da kranken eben ganz, ganz viele Firmen in Deutschland dran, weil das auch nicht dann den geeigneten Nachfolger zum Teil gibt. Und ich bin ja in einer komfortablen Situation, dass wir, wie gesagt, überall auch wirklich ganz tolle, engagierte Führungskräfte haben, die dir ja auch zur Seite stehen und mir natürlich auch noch. So, und ich habe jetzt vielleicht das große Glück, dass ich einfach jetzt in Zukunft ein bisschen weniger arbeiten kann, das mehr aus der Vogelperspektive so begleite.
Bisschen das mehr ist vom Operativen in der Strategische, bisschen mehr genau. Im Hintergrund arbeiten. Das ist so dein Ziel jetzt.
Ob mir das so gelingt, das weiß ich nicht. Also habe ich schon ein bisschen Respekt
das
vor.
Das werden wir sehen.
Nein, Respekt vor insofern, weil wenn Heike denn die Treppe hochkommt, und ich sie nicht mehr in den Arm nehmen kann oder so, wird sie mir natürlich fehlen. Ne?
Ja, so, die Kontakte.
Sinnbildlich gesprochen. Die sozialen Kontakte, natürlich. Die fehlen. Wenn man so lange mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengearbeitet hat. Aber es ist ein natürlicher Prozess, es ist ganz normal. Und ich freue mich auf alles das, was jetzt kommt. Mhm. Ich bin ja frei, ich kann überall auch in die Betriebe fahren. Computermäßig ist man so aufgestellt, dass man jeden Tag in die Zahlen reingucken kann, sich Aufträge angucken kann etc. Und. Ja. Also ich werde die Firma ja schon, denke ich, noch ein bisschen begleiten. Nicht so wie dein Großvater, der einfach nicht loslassen konnte, weil er nichts anderes hatte. Mhm. Er hatte nur die Firma.
Ja.
Und zum Leidwesen meiner Mutter, ne? Also ganz zum Schluss, meine Mutter ist ja mal angefangen zu golfen und erst hat er das ja belächelt und dann irgendwann ist er ja selber angefangen zu golfen und dann wollte er unbedingt besser werden als Oma, aber das hat er nicht geschafft. Das hat mich ja insgeheim hat mich das ja ein bisschen gefreut, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Aber das war trotzdem toll, weil sie dann auch noch ein bisschen gemeinsame Zeit gehabt haben. Mhm. Also sonst war das eben so, dass, wie gesagt, sein Hobby war seine Firma und das war sein Leben und das hat er eben auch geliebt.
Ja, wenn wir nochmal über das Thema Nachfolge sprechen, wir haben dann schon jetzt bei uns intern, ob das Opa war, zweite Generation, ob du das warst, wir haben das mit sehr viel Weitblick gemacht und sind das Thema Nachfolge sehr früh angegangen. Ich habe das in meiner Bachelorarbeit dann beleuchtet, das ganze Thema mit dem Praxisbeispiel Wüstenberg. Also wir haben ja wirklich einen Nachfolgeplan erarbeitet, auch gemeinsam, auch einen Zeitplan. Das ist ja jetzt fast schon 10 Jahre her, wo wir dann unterschiedliche Wege aufgezeigt haben, die eintreffen könnten für den Nachfolger, für mich in dem Fall. Und ich glaube, dass einfach nur für die Zuhörer, die sich dafür interessieren, man kann nicht früh genug anfangen, das zu planen und offen drüber zu sprechen. Ich glaube, ob das jetzt in der Landwirtschaft ist, größere Unternehmen, in Landtechnik, ganz egal. Also früh genug starten, darüber zu sprechen, Nachfolge. Ich glaube, der größte Fehler ist, dass nicht drüber gesprochen wird und auch die Nachfolger nicht so richtig wissen, woran sie sind. Verantwortung übertragen zu bekommen, so wie bei dir, einen ganzen Standort Niebel. Bei mir war es dann der Schritt in Mecklenburg, Verantwortungsbereiche und auch einen Standort zu bekommen. Sich nicht unbedingt im selben Gebiet oder im selben Bereich in die Quere kommen. Trotzdem arbeitet man, das hört sich so an, als wenn man nicht zusammen arbeitet. Man arbeitet ja trotzdem zusammen. Aber jeder hat eben, weil es groß genug ist, seine Verantwortungsbereiche. Und das hat, glaube ich, uns beiden auch sehr geholfen, da so einen Zeitplan aufzuzeigen. Und da waren viele Aspekte, die wichtig sind in der Unternehmensnachfolge, sind wir angegangen. Heute 10 Jahre später sitzen wir hier und nehmen Podcast auf. Ich bin jetzt 30, werde 31.
Das wollte ich gerade sagen, mit 20 ist man noch verdammt jung.
Ja.
Mit 30 ist man auch sehr jung, aber mit 30 ist man schon ein ganzes Stück weiter. Du bist jetzt Familienvater, du hast geheiratet, du hast eine Familie. Habe ich ja auch immer gesagt, das ist jetzt die nächsten 10 Jahre, sind für dich auch eine sehr herausfordernde Zeit, weil du eben mehr Verantwortung jetzt übernimmst in der Firma. Auf der anderen Seite Familienvater zu sein, der Familie, seiner Frau, sich selbst und so weiter gerecht zu werden, das ist ein Spagat. Ich spreche aus Erfahrung, das ist so. Und insofern ist es ja ganz gut, wenn man sich auch noch einige Aufgaben teilen kann. Das war bei mir ja 1990, als an meinem Geburtstag am 9.11. die Mauer fiel und wir 1990 den ersten Standort in Mecklenburg-Vorpommern übernommen haben, habe ich ganz klar zu deinem Opa gesagt, also ich werde nicht nach Mecklenburg gehen und das aufbauen, weil 1990 bin ich das erste Mal Vater geworden von Gönke und da war ich eben auch in der Familienzeit und ich habe gesagt, das ist mir wichtiger und ich wusste ganz genau, er hatte natürlich wahnsinnig viel Lust dazu, den Osten jetzt auch aufzubauen mit seiner Erfahrung, er war 60 Jahre alt und mit seiner Lebenserfahrung und sowas hast du ja nur noch einmal im Leben, ne? Also die Wiedervereinigung In Mecklenburg, wie das damals aussah mit den Betrieben, keine Mechanisierung, das war ja eine Riesenaufgabe. Das hätte mir auch Spaß gebracht, aber das hätte ich zeitlich ja nicht hinbekommen. Und so haben wir uns das damals eben halt aufgeteilt. So, nun sind wir mittlerweile ja noch weiter gewachsen. Wir haben letztes Jahr, wir beide strategisch entschieden, den 10. Standort in Mecklenburg-Vorpommern noch zu übernehmen, um uns ein größeres Vertragsgebiet für CNH zu sichern, und ich denke, das ist auch absolut die richtige Entscheidung. So, und die haben wir ja schon gemeinsam getroffen, Momme. Und so entwickelt sich das dementsprechend weiter. Und wenn ich gesund bleibe und da noch ein bisschen weiter dir zur Seite stehe oder helfen kann, und dann finde ich, dann machen wir alles richtig.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Abschlusssatz. Vielleicht noch abschließend meine Frage: Was ist dir wichtig, was du mir noch mitgeben willst, was absolut wichtig ist für die Zukunft, für die nächsten Jahre?
Bleib so, wie du bist. Bodenständig bleiben, mit einem Lächeln in die Firma kommen, gute Laune verbreiten, auf Deutsch gesagt. Ja, was wir vorhin auch gesagt haben, Bodenhaftung, nicht abheben, immer auf Augenhöhe die Menschen abholen. Für die Firma brennen, das ist so. Man muss schon, wenn man Unternehmer ist, muss man eben halt, brennen, dann ist das ein bisschen anders als Arbeitnehmer. Das ist einfach so, das ist ein Unterschied. So, und ich weiß auch, dass dir das unheimlich viel Spaß bringt, und es ist ja auch eine ganz, ganz tolle Aufgabe, wenn man 30 Jahre jung ist und in so ein Unternehmen reinkommt und irgendwann perspektivisch nachher auch die ganz alleinige Verantwortung dafür hat. Das ist auf der einen Seite unheimlich viel Freude, aber auf der anderen Seite ist es auch eine riesige Verantwortung und Verpflichtung. Mhm. Ne? Also sich selbst, aber vor allen Dingen eben auch der Firma gegenüber, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir sehen ja gerade jetzt in den letzten Monaten, was da jetzt alles abgeht in der Landtechnik, was da alles passiert ist. Und insofern, das wünsche ich dir von Herzen. Das Private sowieso, aber also jetzt firmentechnisch würde ich sagen, mach weiter so. Ich finde das gut, und ich finde das auch gut, dass du neue Ideen mit reinbringst und so weiter. Wir sitzen hier und machen einen Podcast. Wenn du vor 10 Jahren mich gefragt hättest, irgendwann machen wir mal einen Podcast, dann hätte ich gedacht, ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Aber das ist eben so, wir gehen mit der Zeit. Und wenn ich Social Media nehme, mit unserer tollen Marketingabteilung, mit diesen engagierten, tollen jungen Frauen, die wir da in der Marketingabteilung haben, und wir kriegen überall nur positiven Zuspruch, egal wo du in Deutschland bist, und ich sage, ey, euer Auftritt, das ist so geil, da sind wir die Nummer 1, kann man wirklich sagen. Also das ist ja immer so, irgendeiner ist ja immer Vorreiter und viele versuchen das nachzuahmen, aber wir sind eben halt, wir haben damit gestartet, und das ist nicht auf deinen Mist, das ist jetzt Quatsch, gewachsen. Aber nein, du hast dafür gesorgt.
Ja.
Das war deine Idee, und das ist doch toll, wenn man Ideen reinbringt und das umsetzt. Es gibt ja einen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und da ist eben viel Wahrheit dran. So, wir haben groß investiert in neue Software, die du ja auch mit begleitet hast und so weiter. Und das sind alles so Schritte. Und als junger Mensch bringt man Ideen rein, und das ist auch gut so. Und die muss man umsetzen, und wenn man feststellt, das ist vielleicht doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, man kann die Dinge ja auch immer wieder ändern. Ja. Aber du bringst eben auch einen Elan mit und Ideen, und das ist toll. Als wenn du jetzt sagen würdest, du verwaltest nur das weiter, wie die Ist-Situation ist, das wäre ja auch... irgendwie langweilig.
Genau. Ne? Nein, die neue Ideen muss man mit reinbringen und die irgendwo im Einklang sehen, trotzdem mit dem Unternehmen, wo wir heute stehen. Ein Spruch war auch, den Zug, sagtest du, oder ja, den Zug nicht auf neue Gleise stellen, sondern man kann ein bisschen was an den Waggons neu machen. Also die Richtung muss dieselbe bleiben, aber man kann sicherlich optimieren.
Ja, ich habe gesagt damals, Dein Vater, unser Unternehmen war ja immer erfolgreich. Unsere Firma war ja immer erfolgreich. Und wenn die erfolgreich ist, dann kann das ja nicht so verkehrt gewesen sein. Ja. Und wenn du dann diesen Zug auf ein anderes Gleis stellst, dann läufst du ja Gefahr, dass das aus dem Ruder läuft. Und deswegen habe ich gesagt, wenn das gut läuft, dann lässt man das, aber ich kann das Bahnfahren, das kann ich vielleicht angenehmer machen, indem ich vielleicht Farbe verwende, Musik anmache, vielleicht einen Kaffeeservice biete oder was weiß ich, ja, sinnbildlich gesprochen. Ja. Das hast du ja gerade eben schon richtig erwähnt.
Keine neue.
Aber deswegen muss man eben aufpassen, wenn du jetzt unsere Firmen komplett umstellen würdest, von der ganzen Organisation, von allem Möglichen, läufst du natürlich Gefahr, dass das eben in eine andere Richtung läuft. Muss nicht, aber man läuft Gefahr.
Mhm. Absolut. Nee, haben wir nicht vor. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine klare Richtung und haben jetzt eine schon größere Unternehmensgruppe mit 10 Standorten, 320 Mitarbeitende aufgebaut. Und es macht sehr viel Spaß. Klar ist einem die Verantwortung und Verpflichtung bewusst. Aber alles klappt nur mit einem großen und guten Team. Sei es Führungskräfte, aber auch alle Mitarbeiter. Ohne die geht das nicht. Und da sind wir gut aufgestellt. Ich denke, die wissen, dass sie mit uns reden können. Bei uns sind immer die Türen offen. Das zeichnet uns auch aus, dass wir ja auch greifbar sind. Das ist auch bei uns in guten Händen ein Leitspruch, dass man mit uns sprechen kann, wenn wirklich mal was brennt. Und das ist so ein bisschen unsere Richtung. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, für die Folge hier. Ich fand das sehr spannend. Wir könnten noch eine Stunde weiter quatschen.
Das können wir bestimmt.
Wir haben zum Beispiel auch jetzt nicht über Generationskonflikte gesprochen. Das haben wir ganz vergessen. Die gibt es auch bei uns.
Natürlich.
Natürlich gibt es mal Konflikte. Die werden aber auch schnell abgehakt. Also das ist auch völlig normal, finde ich, dass Junior, Senior mal anderer Meinung oder unterschiedlicher Meinung sind. Thema Homeoffice hatten wir auch im Jubiläum.
Das wusste ich, dass es kommt.
Dass die junge Generation soll präsent sein, das kann ich aber auch verstehen. Und vor Ort mit den Menschen arbeiten. Und das ist schon ein Punkt, den kann ich verstehen. Ich habe dann natürlich auch immer erklärt, ich mache Homeoffice, um sehr konzentriert den Tag zu nutzen und produktiv an gewissen Sachen zu arbeiten, wo man sehr konzentriert arbeiten muss. Sei es Präsentation ausarbeiten, gewisse Excel vorbereiten oder was auch immer, wo man nicht mit Smalltalk gestört werden möchte. Da nutze ich das vielleicht mal gerne. Ansonsten bin ich natürlich auch sehr gerne an den Standorten. Ja, also das nur mal so ein kleiner Seitenhieb und Beispiel bei uns mit Generationskonflikte, dass es die natürlich auch gibt. Vielen Dank.
No comment.
Das hat sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank für die Einblicke von deiner Seite. Ja,
auch vielen Dank. Ich finde auch, das war eine schöne Folge. Und wie gesagt, man könnte noch vieles, vieles mehr dazu sagen. Aber wichtig ist unterm Strich, wir sind uns einig, wo der Weg hingeht. Gemeinsam und du dann irgendwann ganz alleine.
Ja. Aber genau das wollte ich auch sagen, es ist natürlich noch ein schönes Gefühl, dich an meiner Seite zu wissen, als erfahrener Hase hier, ja, also ohne wäre ein blödes Gefühl, also das ist schon eine tolle Sicherheit, die wir, glaube ich, alle haben, nicht nur jetzt für mich als Junior gesprochen, sondern auch alle Geschäftsführer, dass wir dich als Institution noch beiseite haben und im Hintergrund beratend ganz, ganz wichtig für diese Unternehmensgröße und auch bei diesen sehr dynamischen, turbulenten Zeiten, die wir auch aktuell haben. Das gibt einem ein gutes Gefühl.
Dankeschön.
In dem Sinne, freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge. Wir haben da schon viel vor. Bin gespannt auf das Jahr 2026 und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.